Wenn bald nicht mehr Menschen, sondern KI-Agenten entscheiden, welche Firma sie ihrem Chef als Dienstleister vorschlagen, wie kommst du da überhaupt noch rein? Wird es Webseiten als digitale Visitenkarte eigentlich noch geben? Oder stirbt das wichtigste Medium für die Neukundengewinnung für einige Unternehmen dann komplett aus? Und wenn ja, wie kannst du dann überhaupt noch Vertrauen aufbauen? Wie kommst du an Trust? Wie kommst du an neue Kunden? Und wenn du auch lange in der Überlegung bist, ob du über die Webseite in deinem Business Kunden gewonnen hast, egal ob du ein mittelständisches Unternehmen bist oder ein kleines Business hast, wenn du überlegst, ob das eigentlich in der KI-Zeit noch wichtig ist, dann ist diese Folge heute für dich. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wafer, zur 9. Folge. Heute recorde ich diese Folge mal outdoor. Ich sitze nämlich hier in Trentino, in den Dolomiten in Südtirol und schaue mir nämlich eine extrem geile Bergkette an. Bin im Urlaub unterwegs, aber will dich heute natürlich auch nochmal mitnehmen. Es hat sich super viel getan in den letzten 7 Tagen im Bereich AI. Und ich habe so ein Thema zur strategischen Einordnung für Geschäftsführer, wie eigentlich der Kundenfluss in den nächsten Monaten, Jahren überhaupt noch funktionieren soll. Ja, ich würde sagen, wenn du Wafer-Hörer bist, dann weißt du, wie es läuft. Lass uns am Anfang erstmal mit dem Newsflash starten. Wenn du sagst, hey, ich will keine News haben, ich will direkt Deep Dive springen und will endlich wissen, ob es eigentlich Webseiten noch gibt in der Zukunft und was ich dafür machen muss, um das irgendwie noch hinzukriegen, dann kannst du natürlich in die Shownotes reingucken beziehungsweise in die Kapitel und kannst dann einmal weiterspringen. Okay, lass uns mal ein bisschen mit gebündelten News anfangen. Es hat sich nämlich extrem viel getan, meines Erachtens so ein bisschen unter der Headline, die KIs Großmächte machen die Schotten eigentlich dicht. Ne? Das ist so ein bisschen Geopolitik, das ist der Zugang. Lass uns mal gucken, was ist eigentlich passiert. Du weißt, dass Fable 5 und Mythos ja von dem US-Handelsministerium vor, ich glaube, so circa 14 Tagen gebannt wurde, dass es nicht mehr exportiert werden darf in andere Länder und auch teilweise restricted wurde für US-Amerikaner, die in anderen Ländern tätig waren. Und dieser Exportbann, der wurde teilweise für Anthropic etwas gelockert. Nämlich Mythos 5 ist wieder freigegeben, aber ist nur für so roundabout 100 ungefähr geprüfte Trusted US-Organisationen freigegeben worden. Fable 5, das stärkste Modell, was jemals zur Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, also uns allen für 72 Stunden, das bleibt Stand jetzt erstmal noch gesperrt. Ja, und wichtig für die Frage, außerhalb der USA kommt man sowieso an nichts von beiden ran. Ne? Also das ist halt dieser Auslöser gewesen für, ich nenne es mal, die Österreich-Story. Was das damit auf sich hat, das kann ich dir gleich noch einmal erzählen, da würde ich gleich noch einmal drauf eingehen. Aber parallel deckelt Google gerade für Meta den Gemini-Zugang. Meta wollte nämlich eigentlich mehr Kappa kaufen, bekommen sie aber nicht. Denn sie haben gesagt, okay, wir wollen nicht, dass wir einem Mitbewerber, einem Konkurrenten eigentlich mehr Rechenleistung, mehr Möglichkeiten mit unserem Spitzenmodell zur Verfügung stellen. Und deswegen haben sie da die Hand reingelegt, ein Veto reingelegt und deswegen bekommen sie es nicht. Ja, und Anthropic wirft Alibaba vor, Claude illegal abgesaugt zu haben. Da gibt es super spannende Cases drüber. Das ist jetzt zuvor, ich glaube, 5, 6 Tagen auch durchs Netz so ein bisschen gegangen, wo angeblich Alibaba, kennst du wahrscheinlich, als, ich sag mal, Handelskette oder größere Handelskette, glaube ich, in China, die irgendwie alles an den Start bringen und alles verkaufen, die, ich glaube, was waren mit 10.000, 20.000 Agents parallel ganz gezielte Anfragen an die Claude-Modelle gemacht haben und dann geguckt haben, wie reagiert das Modell, was gibt das Modell als Antwort und das dann abgespeichert haben und dazu dann probiert haben, Claude illegal sozusagen abzusaugen. Warum ist es jetzt für dich als Unternehmer interessant? Also der Zugang zu den besten Modellen, und das wirst du in den letzten Wochen auch gemerkt haben, der wird politisch und national geregelt. Und wir, die jetzt gerade in Europa sitzen, wir hängen natürlich voll am Tropf von irgendwie US-Freigaben oder sonst was. Modellagnostik ist natürlich ein Riesenthema und natürlich auch die Abhängigkeit. Das ist mittlerweile meines Erachtens ein Lieferkettenrisiko geworden. Das ist so wie Gas 2022. Und das Spiel ist nicht mehr irgendwie das beste Modell zu haben, sondern komme ich da überhaupt noch ran? Ne? Deswegen ist wichtig, eine Multi-Provider-Strategie ist für dich, ist für dein Business einfach ultra wichtig, weil Wenn man natürlich zu diesen Spitzenmodellen Zugang haben möchte, dann muss man halt gucken, ob man überhaupt noch rankommt. Und das entscheidet natürlich auch ein bisschen über den Wettbewerb. Vielleicht nicht zwischen zwei europäischen Unternehmen, aber auf jeden Fall zwischen einem europäischen und einem US-Unternehmen. Und das ist halt meines Erachtens ein, ja, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Dann fragst du dich wahrscheinlich jetzt, okay, er hat eben irgendwie Österreich erwähnt. Was ist da eigentlich, passiert? Und das ist super spannend. Als die US-Regierung diesen europäischen Zugang und natürlich auch weltweit den Zugang von KI-Modellen von Anthropic gesperrt hat, ist das natürlich irgendwie hier sehr sauer aufgestoßen. Und dann haben natürlich auch sich die Damen und Herren in Brüssel Gedanken gemacht, okay, was können wir jetzt machen? Und es ist super lustig, finde ich ein bisschen lustig, aber finde ich auch echt ein smarter Weg. Der österreichische Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, der hat vorgeschlagen, den Hauptsitz von der Firma Anthropic einfach in die EU zu verlegen. Ne? Angesichts von Anthropics patriotischem Ausrichtung und Trumps Vergeltungspolitik, America first, ne? Ist der Vorstoß aber vielleicht nicht so hundertprozentig realistisch. Ne? Aber ich finde es super spannend, dass das auf jeden Fall mal ausgesprochen wurde. Und von Kalifornien nach Europa zu kommen, ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber auf jeden Fall hat er in einem LinkedIn-Post hat er das sozusagen formuliert und er hat gesagt, und ich zitiere, eine Technologie, die man nicht selbst herstellt und nur mit Erlaubnis nutzen darf, ist kein Werkzeug, sie ist eine Abhängigkeit. Ne? Und vielleicht kann Europa Anthropic hier weiterhelfen über diesen Rechtsstreit und den Marktzugang und sich nicht mehr an dieses Kapital dort zu binden. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Anthropic hat ja das meines Erachtens europäische Headquarter, glaube ich, in München aktuell, also zumindest in Deutschland ist. Ich meine, es ist ein europäisches auch in München. Aber ob sie natürlich dann dem zustimmen und sagen, wir gehen dann davon weg in die EU. Naja, das bleibt jetzt noch ein wenig wahrscheinlich in den Sternen. Okay, was ist noch passiert? OpenAI macht sich unabhängiger und bekommt richtig krass viel Gegenwind. Denn OpenAI hat mit Broadcom seinen eigenen Chip, ich finde den Namen recht witzig, Jalapeno vorgestellt. Und dieser Chip ist spezialisiert auf LLM-Interferenz und die Auslieferung soll Ende 26 erfolgen. Soll perspektivisch ungefähr 800 Millionen plus Nutzer bedienen und sie wollen weg von Nvidia gehen. Ich weiß nicht, ob du Wafer-Hörer bist, ich ordne das nochmal kurz für dich ein. Damals in den ersten Folgen mit Philipp haben wir sehr oft über das Thema Computing Time, also Rechenleistung gesprochen. Du musst dir das so vorstellen, du hast eine Chat-Anfrage, die du stellst, egal ob bei Gemini, Anthropic, Mistral, was auch immer, stellst sie rein und dann wird ja das Ganze, ich sag jetzt mal, wenn du einen normalen Chat nutzt, in die USA zum Beispiel geschickt oder sonst wohin. Dort steht ein Rechenzentrum, dort wird das Ganze, deine Anfrage wird tokenisiert, wird verarbeitet und dann kriegst du die Antwort zurück. Und das nennt man Computing Time, also Rechenzeit. Und diese Rechenzeit, also dafür wird enorme Power benötigt, nämlich Mikroprozessoren, also Chips, die das quasi umrechnen. Nvidia, früher waren die so in der Spieleszene mit die Größten und irgendwann haben sie gecheckt, hey, die GPUs, die sie herstellen, die sind natürlich für KI einfach unglaublich rechenstark und haben sich dann innerhalb der letzten Jahre extrem stark umpositioniert und sind eigentlich der Platzhirsch auf der ganzen Welt. Stand von vor, ich glaube so ungefähr 5-6 Wochen hatten wir das mal recherchiert, haben die so circa 80% Marktanteil. Das musst du dir mal überlegen. China prescht jetzt auch vor, die bauen natürlich auch eigene Chips. OpenAI will sich nicht so abhängig machen, also ein super spannendes Thema, dass sie sagen, hey, wir wollen das selber machen. OpenAI war übrigens am Anfang auch dafür bekannt, die haben sehr schnell diesen Engpass schon gesehen, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen Datacenter, wir brauchen Rechenleistung, damit überhaupt diese ganzen Nutzeranfragen bedient werden können. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du an der Shell tanken gehst, die Shell muss ja auch Infrastruktur haben, dass du überhaupt Benzin oder Diesel kriegst, das ist im Prinzip eigentlich das Pendant dazu. Anthropic hat das damals nicht gemacht, wobei die natürlich auch nicht mit so viel Kapital am Anfang gestartet sind. Die kaufen, sie haben sich nach und nach sozusagen eingekauft. Aber dennoch, glaube ich, super wichtiger strategischer Schritt einfach, ja, dass sie das Ganze vertikal integrieren, eigener Chip, Kostenmarge, ne, selbst steuern, das ist natürlich super, super spannendes Thema. Genau, aber gleichzeitig kann es sein, dass dieser Börsengang womöglich auf 2027 verschoben wird nach dem Thema mit SpaceX, was da passiert ist. Ungefähr 400 US-Lokal-Regionalzeitungen verklagen OpenAI und Microsoft wegen Urheberrechtsverletzungen, die sie dann angeblich begangen haben. Genau. So, warum? Weil sie ohne Vergütung fürs KI-Training Dinge ausgelesen haben, Modelle halt trainiert haben etc. Da gab es ja damals, ich glaube 2023, schon unglaublich viele Dinge von der, ich glaube New York Times oder sowas, war da mal was. Also das ist super, super spannendes Thema. Okay, lass uns einmal weitergehen. Was haben wir jetzt noch so an Tech Quickfire? Claude wird zum Kollegen und Peter Steinberger, der Macher von OpenClaw, der killt das Prompting. Was ist passiert? Claude hat etwas Neues rausgebracht, nämlich Claude Tech. Und das ist super spannend und das macht nämlich Claude zum Slack-Mitglied. Du text Claude, wenn du Slack nutzt. Also Slack ist eine Kommunikationsplattform, so ein bisschen wie, ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie WhatsApp. Du hast so unterschiedliche, das nennt man dort Channels. Das ist in WhatsApp wie so ähnlich Gruppen. Du hast unterschiedliche Nutzer drin. Du kannst externe Leute aus anderen Companies einladen, um irgendwie zusammen zu kollaborieren, zu arbeiten. Aber du kannst auch natürlich, also das ist vorwiegend natürlich Mitarbeiter haben. Wir persönlich arbeiten auch mit Slack. Ist eine super geile Applikation. Sehr einfach, sehr simpel, aber für Teamkommunikation extrem leistungsstark. Ja. Und es ist ein, ich glaube, das war ein polnisches Startup, was vor so circa 4 Wochen unglaublich steil gegangen ist in den Medien. Ich glaube, die haben 70 Millionen, glaube ich, gereist, also bekommen. Und die wurden bekannt für Victor. Victor ist ein KI-Agent, der innerhalb Slack lebt und dort eigenständig Aufgaben ausführen kann, getaggt werden kann und Co. Wenn du irgendwie Langdoc-User kennst, dann kennst du das auch so ein bisschen in einer einfachen Variante. Langdoc hatte damals auch die Möglichkeit oder hat es, glaube ich, immer noch in Slack sozusagen reinzugehen oder in Slack zu integrieren. Dann kannst du so einen Agent taggen, der was erledigt. Victor war natürlich viel autonomer und Claude oder Anthropic hat das Ganze jetzt auch integriert. Ne? Also du kannst dir das vorstellen, du taggst Claude einfach im Channel und delegierst damit so ein paar Aufgaben. Und Claude lernt natürlich mit der Zeit dann Unternehmen kennen. Das ist aktuell eine Beta und gibt es nur für den Enterprise und für den Teamplan und ersetzt sozusagen dann die alte Slack-App. Ich bin dann gespannt, wenn sie es dann komplett ausrollen, aber das ist ein super spannendes Thema und man merkt einfach immer wieder, Anthropic guckt nicht, also die entwickeln sehr viel, aber guckt auch so ein bisschen links, rechts und integrieren einfach alles. Sie sind einfach unglaublich schnell in Entwicklung und das macht es halt auch echt, ja, aus. Genau, Peter Steinberger, das ist der OpenClaw-Erfinder, das ist ein Österreicher, der ist damals ja zu, war sehr in der Kritik, also auf der einen Seite waren so die Leute, die ihn gefeiert haben, weil er halt einen Agenten gebaut hat, der autonom sozusagen läuft. Das war damals der Hype, wo die ganzen Leute die ganzen Mac Minis weggekauft haben, das Ding installiert haben, dann gab es irgendwie ganz viele Fuck-Ups damit, weil irgendwie sie, ja, ich sag mal, sehr viele sicherheitsbedenkliche Dinge dort getan haben. Was meine ich damit? Sie haben irgendwie API-Keys reingepackt oder Bankdaten oder sonst irgendwas. Ne? Und dieser Agent war so ein bisschen unkontrolliert am Anfang. Dann haben die Leute gelernt, damit umzugehen. Meines Erachtens auch aus den Kinderschuhen mittlerweile raus. Ist ja Open Source, kannst du kostenlos nutzen. Sehr mächtiges Tool. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so sexy, das Ganze zu nutzen. Aber da mögen sich wie immer die Geister scheiden. Naja, auf jeden Fall, Peter Steinberger ist dann zu OpenAI gegangen. OpenAI hat ihn einfach mal weggeheiert. Eigentlich relativ schade, weil so ein Brain, was in der EU saß, dann sagt, hey, mein Potenzial will ich ausschöpfen, wo gehe ich hin? In die USA. Ist natürlich schade, aber vielleicht kommen da noch einige Peters mal in den nächsten Monaten, Jahren nach. Naja. Egal, was hat Peter gesagt? Peter hat jetzt etwas vorangetrieben, was er sagt, aber was auch die Cloud-Entwickler mittlerweile propagieren, nämlich hör auf zu prompten und bau Loops. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du, ich sag jetzt mal, zum Beispiel Dinge entwickelst oder einfach Sachen ausführen lässt, dann hast du es ja häufig, dass du so Befehl in Chat eingibst. Ne? Und dann der Agent erfüllt eine Aufgabe, dann präsentiert er dir die Aufgabe. Du guckst dann drüber, checkst, okay, passt das? Ist es mit den, ich nenne es jetzt mal nicht Credentials, sondern ist es mit den Requirements, also deinen Anforderungen so gut gewesen? Und sagst du, okay, was muss ich jetzt ändern? Gibst dann wieder die Aufgabe zurück, was muss geändert werden und der Agent führt das dann sozusagen aus. Und in dem Fall bist du halt das absolute Nadelöhr, weil du dem Agenten ja auch orchestrieren musst, steuern musst und eben so dein Feedback geben musst. Und das kannst du jetzt mit Loops schon etwas länger anders machen, wenn du baust eine Schleife, wo der Agent sich selbst antreibt und selbst schaut, wie die Dinger sozusagen aussehen. Oder wie das, ja, wie der Outcome aussieht, ne? Und das ist ganz spannend. Es gibt zwei verschiedene Arten von Loop-Arten, so ein Polling-Loop, also auf Takt, das heißt, es wird immer wieder, ich sag mal, in einem bestimmten Zeitintervall diese Überprüfung gemacht. Du kannst aber auch Dynamic Loops machen, wo selbstständig ein Ziel gewählt wird. Ich denke, wir werden dazu mal eine separate Wafer-Folge in den nächsten Wochen machen, wo ich das ganze Konzept nochmal ein bisschen erkläre. Das ist nämlich super, super spannend. Aber im Prinzip ist der Shift eigentlich der, es ist nicht mehr KI als Werkzeug, was ich bediene. Es geht dahin, KI wirklich als Mitarbeiter, der die Aufgabe selbstständig zu Ende bringt. Und das ist ja das eigentlich, was wir alle irgendwie haben wollen. Und das ist so der Vorgeschmack auf den agentischen Arbeitsplatz. Ja, und das ist halt die Mechanik. Ist mega spannend. Deswegen würde ich sagen, reden wir auf jeden Fall an einer anderen Stelle nochmal über dieses Thema. Und heute zum Deep Dive habe ich mir etwas ausgedacht, was ich eigentlich schon vor ein paar Wochen machen wollte. Ich war immer so ein bisschen am Überlegen, okay, wie positioniere ich das, dass das nicht so 0815 boring wird. Aber ich würde dir gerne einfach mal meine Gedanken mitteilen. Nämlich, ich frage mich halt, oder ich persönlich habe in meinem ersten Unternehmen Klanglichter, habe ich sehr viel mit Webseiten gemacht. Ich habe, weiß nicht, 2013 angefangen mit WordPress, damals schon zufällig über einen Website-Designer, der mir das gebaut hat, auch SEO-mäßig optimiert, hat gesagt, guck mal, Tobi, mach das, das, das. Und ich habe damit angefangen und merkte, ich bin immer weiter hochgeklettert. Und irgendwann war es dann so, dass ich glaube 2018, glaube ich, Gas gegeben haben und dann 2020 in der Corona-Pandemie richtig Knallgas in SEO, ne? Super viele Blogartikel, alles irgendwie auf Landingpages optimiert und sowas. Und wir waren ultra stark. Und als ich das Unternehmen 2024 verkauft habe, waren wir, ich glaube, 360% oder 380% sichtbarer als der Wettbewerber. Du kannst dir vorstellen, dass eigentlich alles, was bei Google irgendwie drüber ging, du kamst damals an Klanglichter einfach nicht vorbei. Und für uns war das ein brutaler Kundenmotor. Vor allen Dingen war es eine geile Rechnung, weil ich habe einmal optimiert und habe die ganze Zeit immer auch nach Höchstkunden bekommen. Und deswegen ist es für mich so ein Thema, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe, diese digitale Visitenkarte, und ich weiß, wenn du jetzt vielleicht ein Mittelständler bist, ist es vielleicht nicht so greifbar, aber diese digitale Visitenkarte ist ja eigentlich irgendwie ein wichtiges Thema gewesen und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ob sie es noch ist, weil wenn du zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen hast, was vielleicht etwas älter ist, und dann werden ja die Einkäufer auf der anderen Seite auch jünger und die kennen dich ja vielleicht noch nicht, weil sie keine Beziehung zu dir hatten, weil die vielleicht auch nicht auf den Messen unterwegs sind oder sowas, wo du bist. Und dann ist die Frage, was tun diese Einkäufer eigentlich heute? Was haben sie vielleicht vor 5 Jahren getan und was machen sie heute? Und du wirst wahrscheinlich jetzt auch denken, ah, wahrscheinlich gehen die in ChatGPT oder in Claude oder in Gemini oder in den Google KI-Modus und geben das ein. Und dann solltest du irgendwo dabei sein. Da hast du recht. Aber die Frage ist, ob der Agent dich gefunden hat, ob der Bot dich gefunden hat, ob du dafür sichtbar bist, ne? Oder ob sie instant eine Recherche starten und dann überhaupt du auffindbar bist. Und das ist, finde ich, ein super spannendes Thema, weil die Webseite ist ja eigentlich so die digitale Visitenkarte gewesen, ist über, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre lang Treiber Number One gewesen. Google ist mit diesem Thema groß geworden. Google hat seine ganze Macht darauf gefühlt aufgebaut am Anfang. Und das ganze digitale Werbenetzwerk, meines Erachtens, also ich kenne eigentlich nur von früher Google Ads oder AdWords, wie es früher noch hieß, und das war's. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Durch KI wird hier der Markt in vielerlei Hinsicht disruptiert und gemischt. Was meine ich damit? Ich meine damit, weil wenn du früher eine richtig krasse Website haben wolltest, dann musstest du entweder selber richtig gute Skills haben, verdammt geduldig sein, gut texten können oder halt richtig viel Knete einer Agentur geben, die dir dann so ein Ding zusammendesignt. Und das Game hat sich natürlich ein Stück weit verändert, weil durch Tools wie Lovable als Website-Builder, Claude Code mit Astro-Theme, ne, oder React, keine Sorge, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das sind dann so Dinge, wo man sich dann überlegen muss, okay, das ist natürlich richtig krass, wie man so etwas dann eigentlich in Windeseile, also Webseiten in Windeseile gebaut hat. Und ich gehe wirklich gleich nochmal drauf ein, weil ich kann dir sagen, wir nutzen das schon sehr, also sehr lange im Kontext, haben sehr viel Tests damit gemacht, wir haben auch sehr viele Probleme gehabt. Und diese Probleme will ich dir gleich auch nochmal schildern, damit du sie nicht hast oder diese Fehler nicht machst. Aber die Frage ist ja eigentlich im Kern, lohnt es sich heute noch, Geld in ein Medium zu stecken, das vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren tot ist? Und die Unsicherheit ist natürlich irgendwie auch da. Und ich glaube, das ist gerade bei kleinen, also Solopreneuren oder Kleinunternehmen, die sehr digitalisiert sind, ist es ein Thema. Bei denen, die es vielleicht nicht so durchdrungen haben, die Website was älter ist oder sowas, die checken das vielleicht gar nicht. An denen ist der Kelch vorbeigegangen, also geht der nächste Kelch vielleicht auch an ihnen vorbei. Und das ist genau der Punkt, weil frag dich bitte einmal selber, und ich merke das immer noch, wenn ich jetzt mit jemandem einen Call habe, vielleicht einem potenziellen Kunden, und das machen bei uns mittlerweile Agenten natürlich automatisch, aber ich mache es trotzdem noch, dass ich kurz einmal auf die Website klicke und mir die einmal anschaue und dann einmal schaue, was machen die eigentlich? Und dann gehe ich noch auf LinkedIn und dann gucke ich mir es auch an. Und dasselbe mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Dienstleister suche, den ich mir anschaue. Also etwas einkaufen will und dann halt überlege, okay, will ich da irgendwie mit denen einen Call führen? Wirken die modern, wirken die nicht modern oder schreckt das mich total ab? Ist die Website gepflegt oder wie auch immer? Und das mache ich mittlerweile wirklich teilweise noch manuell, aber ich lasse es immer von einem Agenten vorprüfen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Sachen recherchieren, Dienstleister recherchieren und sonst was, dann ist es super krass, dann lassen wir einfach die Agenten recherchieren. Und die Leute, die vielleicht gut sind, aber gar nicht sichtbar, die fallen hinten runter. Und das ist jetzt ja nichts Neues. Diese Frage gibt es ja schon seit Jahren und wird ja auch von, ich sag mal, der Online-Marketing-Szene, der Agentur-Szene und sonst was irgendwie auch total nach vorne gepusht. Ne? Also im Kern ist halt die Frage, lohnt sich das eigentlich noch? Und das andere Thema ist, die Einstiegshürde ist ja natürlich super gering geworden. Ne? So, weil es ist nicht mehr so, dass du wahrscheinlich 10, 20, 30 oder 50k, je nachdem, was du da vorhast, irgendwie für ausgeben musst, sondern du kannst mit einfachen Mitteln sehr starke Webseiten meines Erachtens bauen. Und ich höre natürlich jetzt schon die ganze Agenturszene, die Pech über mich schüttet irgendwie. Und ich sehe natürlich auch die Designer, die sagen, ja, das kann niemals ein Designer ersetzen und so. Und ich denke, es kommt immer drauf an, dass wenn man jetzt sagt, okay, man hat richtig leistungsfähige Websites, dann ist es wahrscheinlich noch etwas, wo man sagt, okay, da braucht man Leute, die richtig Ahnung von sowas haben. Aber für digitale Visitenkarten, für etwas einfachere Dinge, und einfach heißt nicht, dass es schlecht ist, einfach heißt, dass es vielleicht nicht so tief gebaut ist, da reicht wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach schon Cloud Code oder Lovable, um das Ganze einfach hinzukriegen. Okay, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Google Traffic ist ein bisschen weggebrochen. Google hat den KI-Modus drin. Der KI-Modus macht Zusammenfassung. Das klassische SERP, also Listening, von oben nach unten gibt's nicht mehr. Oder wird's bald wahrscheinlich nicht mehr geben. Wenn dich dieses Thema interessiert, schau mal bitte in der Wafer-Folgenliste. Dieses Thema hatten wir, ich glaube, in der Folge 5 oder 6 schon mal gehabt. SEO versus Geo. Da habe ich mit Philipp damals, sind wir sehr tief drauf eingegangen. Nach der Google I.O., also, für der Google internen Messe oder Konferenz, kann man eigentlich sagen, wo sie dann auch diese ganzen Themen veröffentlicht haben. Da habe ich hier super viele Dinge nochmal, haben wir dem an die Hand gehabt, Leitfäden und sowas, wenn dich das interessiert, ist mega, guck das einfach mal an. Ansonsten ist die andere Frage jetzt, okay, wie viel Geld muss ich jetzt eigentlich noch machen und wie kann ich das jetzt eigentlich lösen? Und das Bauen wird, ich sag mal jetzt nicht gratis, weil du committest natürlich auch irgendwie deine Zeit, aber es ist super einfach geworden. Ich kann dir das aus eigener Praxis erzählen, denn ich habe früher mit WordPress angefangen. Ich hatte Elementor, ich hatte ThriveThemes, ich hatte Divi. Keine Ahnung, wenn ihr das jetzt nicht sagt, vollkommen egal. Also ich hatte ein Theme, das habe ich bezahlt, ein paar hundert Euro im Jahr, ein bisschen was fürs Hosting, und dann hatte ich halt Plugins, irgendwie so 20 Stück. Eins ist Caching, eins ist Formular, eins für, weiß ich nicht, Cookie-Consent, eins irgendwie für Tracking und weiß der Kuckuck was. Ne? Da hast du dir alles irgendwie zusammen gekauft und es hat dann schon 1.000, 1.500 Euro gekostet. Und ich hatte im letzten Jahr, ich glaube, das war so im November oder so, mit einer guten Unternehmerfreundin Nicole einen Call, und Nicole hat mir so erzählt, die sagt so, ja, was gibt's denn Neues im KI-Bereich? Und ich sagte, ja, so und so, und was machst du denn da? Ja, so und so und so. Und bei ihr ist es so, dass sie ihre Kunden darin unterstützt, auch eigene Landingpages oder Salespages zu bauen, also verkaufsstarke Webseiten. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, wenn du das irgendwie mit WordPress oder sonst was machst oder mit so Funnelbildern, würde ich nicht mehr machen. Zieh dir bitte mal Lovable rein, funktioniert wie geschnitten Brot. Und ich habe ihr das kurz gezeigt, wir haben das einmal getestet, live in einem Call. Und sie war total fasziniert. Wir haben dann von ihr so das ausgearbeitete Framework mit ihrem Konzept genommen, haben das einfach in Lovable gepackt, haben von uns eine Salespage genommen. Sie hat das Ganze analysieren lassen und hat gesagt, boah, ist das krass. Und die KI hatte dann irgendwie noch so Farben gewählt, Magentafarbe, geschnörkelte Schrift, und dann haben wir das Modell gefragt, warum hast du das gemacht? Und sie gesagt hat, ja, das ist ja eine Webseite, die spricht Frauen an, und ich habe gedacht, dass es vielleicht cool wäre. Das ist richtig stark gewesen, ne? Und das ist jetzt wirklich ist ein halbes Jahr her. So, was ich damit sagen will, ist, wir hatten zum Beispiel im Dezember 2025 einen Launch von Svea. Svea ist ein Backoffice-Agent, der E-Mails schreibt, Kalendereinträge macht, Termine organisiert, Beschwerdemanagement macht und so weiter und so fort. Und wir haben das mit Lovable die Salespage gebaut, weil das auch so ein bisschen für uns als Test war, und hatten das, ich glaube, kurz vor Heiligabend gelauncht. Und wir wussten nicht, wie das wird. Wir haben einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und wir waren extrem schnell fertig. Wir hatten eigentlich nur einen halben Tag irgendwie Zeit, um die Website und diesen Funnel zu bauen. Und das ist eigentlich, wenn du das jetzt keine Templates benutzt, ist super schwierig, das hinzukriegen. Und wir haben echt, also ich habe es in 4 Stunden habe ich geschafft, und es ist unglaublich gut geworden. Okay, hatten das also gehabt, haben das Ganze gemacht, und es hat sehr gut funktioniert. Das war mein Learning. Okay, warum nutze ich eigentlich WordPress noch? Es ist so ein Plug-in-Friedhof. Warum mache ich das? Wir stellen jetzt alles um. Und dann habe ich angefangen, nach und nach Anfang des Jahres Dinge umzustellen. Wir hatten also einen neuen Funnel gebaut, einen Video-Sales-Letter für unser Flagship-Product, die Sales Engine, die sich an Vertriebsteams sozusagen richtet, die Videokonferenzen machen, Telefoncalls. Haben gesagt, okay, wir brauchen da jetzt ein neues Verkaufsvideo, müssen einen Funnel haben. Das haben wir komplett mit Lovable designt, und wir hatten mit Lovable dann ungefähr, ich glaube, 6 oder 7 Website-Varianten gebaut, aber wir haben nicht nur die Website oder die Funnels gebaut, sondern wir hatten auch den Analytics-Part hatten wir gebaut. Richtig leistungsstark, ne? Also wirklich zu gucken, okay, wo kommt der Website-Besucher her, wie bewegt er sich auf der Webseite, ne? Und sowas hatten wir alles einzeln gebaut, und das ist so fortschrittlich gewesen, wie in jedem Funnel-Tool auch war. Wir hatten allerdings ein großes Problem dabei, und das große Problem war Bots. Was meine ich damit? Also du hast auf der Webseite, konntest du natürlich Dinge tracken, und wir hatten einen Cookie-Banner, wo wir darüber aufgeklärt haben, was wir machen, wie wir es machen, und dann hat der Nutzer zugestimmt, und dann war das Analytics-Part aktiviert. Wir haben dann einfach nur geguckt, okay, wie lange bleibt er auf der Seite und klickt er irgendwie aufs Formular, wie viele Schritte macht er im Formular und so weiter, und das konnten wir alles machen. Und ich jetzt so ein bisschen als blauer Analytics-Typ will ja immer alles genau wissen, und dann musste ich jetzt nicht mich auf irgendwas verlassen, was der Website-Builder konnte, sondern ich habe mit Lovable einfach gesagt, ey, ich will das so und so haben, das ist mein Analytics-Dashboard, baue mir das. Und es hat super genial funktioniert. Ich konnte selbst irgendwie später Facebook-Tracking, Conversion-API, keine Ahnung, wie das was sagt, ne, konnte ich reinsetzen. Also es soll heißen, ich konnte super viel Technik reinbauen. Und jetzt sage ich dir kurz den Höhepunkt, dann höre ich auch auf mit dem Technikkram, dann gehen wir wieder in den strategischen Part gleich mal über. Wir haben oft so das Thema, dass wir halt valide Telefonnummern haben wollen, weil wir oft so Fake-Nummern oder sowas haben. Und normalerweise ist es so, wenn du es in WordPress früher gebaut hast, musstest du so Validation-Provider haben. Das gegenüber Lipphone. Lipphone ist ein Plugin, glaube ich, mal von Google entwickelt, wo du weltweit Telefonnummern, Formatierungen validieren kannst und dann sagen kannst, okay, was für ein Land ist das oder sowas. Ne? Und ist das eine richtige Nummer? Und das hat Geld gekostet. Und ich weiß, einige Funnel-Anbieter nehmen dafür auch noch Geld. Ja, und wir haben das einfach mit Lovable in wahrscheinlich 30 Sekunden gebaut gehabt. Und Lovable konnte das und hat dann die Telefonnummer validiert und gesagt, okay, das ist keine richtige Telefonnummer, das kannst du nicht eingeben. Ne? Oder zum Beispiel Business-E-Mail-Adressen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen keinen generischen Shit, wie jetzt irgendwie Gmail, GMX, ich wollte gerade AOL sagen, ne? Aber ich glaube, ich habe letztens original auch mal eine AOL-E-Mail irgendwo nochmal gesehen. Meine ich jedenfalls. Auf jeden Fall kannst du dir sowas alles bauen lassen. Das heißt, wenn du da technisch tief einsteigen willst, ist es auch ultra stark. Aber natürlich auch designtechnisch, wobei man zugeben muss, dass wenn man über so Tools wie Lovable geht oder Cloud Code, also Lovable kann einfach nur React, das ist ein Framework von Meta, das siehst du mittlerweile überall. Also ich sehe es auf LinkedIn mittlerweile überall, ich sehe es auf Insta überall, weil viele Leute anfangen, so ein bisschen Vibe zu coden mit ihren Apps und so kleine Solutions bauen für ihre Kunden. Und man sieht es am Design. Hast du wahrscheinlich, wenn du irgendwie im AI-Space unterwegs bist oder sowas, hast du es wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Naja, auf jeden Fall kannst du das mit Lovable cool bauen. Claude kann das auch, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mit Claude kannst du aber eher Astro nutzen, erzählen wir gleich nochmal. Okay, jetzt möchte ich dir aber vorher noch einmal erzählen, was ich als Fehler gemacht habe, denn wir hatten vor, ich glaube, roundabout 3 Wochen einen neuen Lead-Magnet-Funnel veröffentlicht. Und dann war die Überlegung, okay, wo baue ich das? Baue ich das irgendwie in Perspective-Funnels, was wir nutzen, was ein super cooles Tool ist, wo wir auch so den ganzen Hiring-Prozess drüber haben laufen lassen, weil die haben so die Quiz-Funktion, die war super stark. Das haben wir dann irgendwann, haben wir das einfach gehabt und ich habe gesagt, okay, ich brauche das jetzt nicht in Lovable nachbauen, weil wir haben es jetzt einfach und fertig. Und das war auch gut so, denn ich war eigentlich so kurz davor, alles zu kündigen. Wenn du Newsletter-Abonnent von mir bzw. von AI Power bist, dann wirst du es auch wissen. Ich habe das mal groß angekündigt, dass wir alle Tools gekündigt haben und das haben wir auch, bis auf dieses eine. Und das stand auch auf der Abschussliste. Ich bin verflucht froh, dass wir es nicht gemacht haben, denn ich erkläre dir jetzt, was passiert ist. Denn was eigentlich passiert war, ist Folgendes. Ich hatte diesen Lead-Magnet-Funnel gebaut. Also, falls du es nicht weißt, was es ist, ein Lead-Magnet oder Freebie ist sowas wie, du kriegst eine kostenlose PDF und ich krieg dafür deine E-Mail-Adresse. Also du kriegst etwas mit Value und ich krieg dafür deine Kontaktdaten und kann dann im Marketing dich weiter bespaßen. Das ist so die Idee eines Freebies, ist schon, keine Ahnung, ich glaube, das gibt es schon 30 Jahre lang, vorher halt nicht online, sondern offline, ne? Aber ich weiß, das habe ich damals bei Peter Savchenko in so einem Positionierungsbuch noch gelesen, das hat er, weiß ich, vor wie vielen Jahrzehnten veröffentlicht. Okay, auf jeden Fall, was war da drin? Wir hatten auch wieder ein Formular gebaut in Lovable damals, also damals vor 3 Wochen. Und dann haben wir das über Meta aktiv in Werbeanzeigen beworben. Und ich erinnere mich immer daran, früher habe ich immer folgende Sache gemacht. Ich habe, weiß nicht, ob du das weißt, ich hatte ja früher eine Eventtechnik-Firma und bin ja gelernter Meister für Veranstaltungstechnik. Das heißt, ich kann Großveranstaltungen betreuen. Es gibt oder damals, ich glaube, war einer mit der Jüngsten, der das mit 21 gemacht hat in ganz Deutschland. Habe das damals in Köln gemacht und habe dann einen der größten Betreiber von Kölns Event-Locations kennengelernt, durch Zufall. Und dort habe ich Eventmanagement gemacht. Und da war ich im Gürzenich Köln. Gürzenich ist so eigentlich der, also wenn du irgendwie den geilsten Saal in Köln haben willst, alter, gotischer Stil, extrem schön gebaut, Kultur, Historie, dann musst du den Gürzenich sehen. Das ist der Knaller. Naja, und dort war Thomas. Und Thomas hat mir eine Sache damals beigebracht. Er sagte immer, Tobi, wenn wir Veranstaltungen aufgebaut haben, wenn alles läuft, dann musst du immer mit den Augen des Kunden durchgehen. Und warum sage ich das jetzt? Was hat das mit KI zu tun? Das ist unglaublich wichtig. Kannst du auf alles universell anwenden. Was hat Thomas gemacht? Thomas ist an den Eingang von Gürzenich gegangen und ist dann komplett durchgelaufen. Also ist reingegangen, hat sich den Monitor angeschaut, der im Foyer hing, ob die richtige Veranstaltung eingeblendet war, ob der Pförtner da ist, ob das alles akkurat ist, ob es alles sauber war, ob die Garderobe richtig ausgerichtet war, ob die Beschilderung gestimmt hat, ob der Saal eingerichtet war, ne, ob die Türen gegebenenfalls geöffnet, offen standen, ob das Licht korrekt gedämpft war, ob die Firmenfarben richtig waren von den Kunden und. Also Thomas hat es komplett durchgegangen. Und ich habe mir das damals auch immer angewöhnt und das war so wertvoll, weil du immer durch eine andere Brille geguckt hast. Und worauf will ich jetzt raus? Bei Lovable habe ich das, oder diesem Funnel habe ich das einmal nicht gemacht. Wir haben das über Meta beworben. In Meta gibt es die sogenannten Instant Experience. Hier übrigens auch liebe Grüße an Dirk. Dirk hatte mich per WhatsApp drauf hingewiesen und sagte, hey Tobi, ich kann hier irgendwie nicht weiterklicken, da funktioniert es nicht. Ich glaube, dein Funnel ist kaputt. Deswegen liebe Grüße hier an Dirk, wenn du das hörst. Hast uns viele, wahrscheinlich 1.000 Euros gespart. Was ist passiert, wenn du in den Werbeanzeigen drin bist und du öffnest dieses Fenster, dann klickst auf die Werbeanzeige drauf, dann öffnet sich normal die Website und das ist in seiner Instant Experience, also innerhalb von Facebook oder Instagram. Und die haben anscheinend eine Art von Skript, was unser Skript blockiert hat, was fürs Abschicken des Formulars da war. Das heißt, die Leute konnten ihre Daten eingeben, konnten es aber nicht abschicken. Und das ist ein Riesenfehler gewesen. Und das ist hier passiert. Wir wissen nicht, ob es an anderen Stellen noch passiert war. Wir wissen, dass sehr viele Formulare in der Vergangenheit abgeschickt wurden, aber wir kennen vielleicht auch die Dunkelziffer nicht, weil wir wussten nachher nicht, woran es lag. Und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Das ist etwas, wo ich gesagt habe, wow, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück und dann haben wir sofort alles auf ein altes Funnel-Builder-Tool umgestellt und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das erstmal checken. Und mittlerweile haben wir jetzt so ein bisschen zweispurig am Laufen, aber sind auch ein Stück weit zurückgegangen. Und mittlerweile sind auch die ganzen Funnel-Tools natürlich cooler geworden, weil die auch Claude MCP, also Model Context, haben, womit du mit Claude Code an die Tools ran kannst. Ich weiß, dass die Firma OnePage extrem stark da ist. Das weiß ich, weil ich es gesehen habe und weil ich letzte Woche mit dem CEO, mit Marcel Knopf, wegen was anderem einen Call hatte und Marcel hat mir so ein bisschen erzählt, was sie da gemacht haben und wie lange sie daran gearbeitet haben. Also von CEO zu CEO, von KI-Nutzer, Anwender, Nerd zu KI-Nutzer, Anwender, Nerd, was auch immer, wie man das schimpfen darf, fand ich auf jeden Fall super spannend. Und sie haben es extrem smart gelöst. Und das ist so etwas, wo ich sage, wow, das ist mega cool auch für uns, weil wir wollen natürlich Geschwindigkeit haben, aber gleichzeitig auch wieder von der Sicherheit eines Website- oder Funnel-Tools profitieren, um dann keine Probleme zu haben. Und das ist super spannend. Das heißt, wenn du dein Funnel-Tool benutzt, würde ich immer gucken, haben die Model Context Protokoll, kannst du es benutzen oder kannst du es halt nicht benutzen. Okay, das heißt also im übertragenen Sinne, wir haben Lovable getestet, wir fanden es cool, aber es ist natürlich immer so ein ganz bestimmter Look. Mittlerweile haben wir für uns auch Claude Code auch getestet und Claude Code ist natürlich auch super spannend darin zu bedienen, ist ein bisschen techiger. Was braucht man dafür? Man braucht GitHub, wo du sozusagen den Code hochladen kannst, der deployed wird. Das könntest du auf GitHub machen und dann brauchst du halt im Prinzip eine App, die das rendert. Das kannst du zum Beispiel 1:1 Ionos, hat sowas irgendwie für 2 € im Angebot oder sowas im Monat. Also jetzt will ich gar nicht so technisch jetzt drauf eingehen, aber das kann man machen und kannst dann über Claude Code das erstellen lassen. Du kannst gerne mal auf die Website tobias-schnitzer.com gehen, da kannst du das mal anschauen, wie das aussieht. Die ist auch komplett mit Claude Code gebaut. Hat für mich einfach den unschlagbaren Vorteil, dass wenn ich hier im Wafer aufnehme, da auch immer wieder natürlich die Folgen reinbaue, die Transkripte reinbaue und das alles viel schneller hinkriege. Der Vorteil ist, ich lasse es von Claude Code Design, lasse es aufbauen, aber der ganze Inhalt, der kommt ja immer noch original von mir, den ich hier wirklich 100% human generated aufnehme. Jetzt ist aber genau die Kernfrage, wo wir uns ja eigentlich die ganze Zeit drum drehen, brauchen wir eigentlich eine Website noch? Und ich würde sagen, ja, weil mittlerweile wir natürlich auch nicht nur SEO haben, sondern auch Geo. Das heißt, das Ganze für KI-Modelle zugänglich machen müssen. Und hier ist es so spannend, sowas wie Claude Code zu benutzen, weil was habe ich gemacht? Ich bin in skills.sh gegangen. Skills.sh ist eine Skill-Plattform von Vercel, so ein relativ großer Anbieter für eine bestimmte Art von App, den viele, ich sag mal, Vibe-Coder nutzen. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber sehr vertrauenswürdig. Und dort kannst du einen Skill finden, der im SEO- und im Geo-Bereich funktioniert und der ist optimiert. Das heißt, Claude Code optimiert automatisch H1-Überschriften, H2-Überschriften, Meta-Descriptions, irgendwelche Tags, Lesbarkeit, also Technical SEO-Geo, also damit Suchmaschinen und Agenten das überhaupt erst finden können. Und aber kann das auch inhaltlich für dich optimieren. Und das ist super spannend, weil das haben wir früher, haben wir das irgendwie mit so Tools wie Xovi und Systrix und OnePageDoc und wie sie alle heißen irgendwie gemacht und wir haben unglaublich viel Kohle ausgegeben für Leute, die das irgendwie texten und sowas und das kannst du jetzt mit KI so schnell machen und das bei mir funktioniert bei meiner Website zum Beispiel komplett automatisch, immer wenn ich was Neues entwickle, wird das automatisch geproofed, geht rein und fertig. Und deswegen finde ich, hat das Ganze auch Zukunft, weil ich habe in den Skill den Google Optimization Guide für AI reingebaut. Da kannst du mal nach googeln. Es gibt einen Guide von Google, der hat, ich glaube, der ist vor 6 Wochen oder 2 Monaten bei der Google I.O. rausgegangen. Da haben sie gesagt, okay, guck mal, wenn du in Zukunft von dem KI-Modus von KI-Agenten gefunden werden willst, dann musst du so und so aufbauen. Und das weiß der Skill. Ich weiß das gar nicht im Detail. Das weiß der Skill. Und der macht das einfach. Und das ist für mich super spannend, weil wenn ich früher überlege, wie viel Energie wir bei Klanglich da reingesteckt haben, das zu optimieren, dann verbringe ich heute tatsächlich sehr wenig Gedanken damit. Und im Kern ist es für mich einfach so, dass mich dieses Website-Erzeugen mit KI, das mich schon überzeugt hat, aber ich auch merke, wo noch technische Schwierigkeiten liegen. Deswegen auch meine Empfehlung an dich, geh immer den Weg des Kunden, guck dir das genau technisch an. Das ist einfach super wichtig, aber geh da ran, weil die Hürde ist so einfach mittlerweile geworden, ist wirklich so simpel. Du gibst einfach deine Gedanken raus, gibst ein bisschen was über dein Business Model raus und schwupp, die KI arbeitet für dich und spielt keine Rolle, ob du in Lovable bist, in Base44 oder in Bold oder wie sie alle heißen, die Apps oder in Cloud Code oder ob du sagst, hey, ich nehme so richtig geile Tools wie zum Beispiel OnePage oder sowas. Ne? Ich glaube, Perspective hat auch ein MCP jetzt fürs Funnel Tool gelauncht, meine ich in der Beta-Phase. Ne? Also das geht jetzt immer weiter ab. Deswegen nutzt diese Chance einfach, weil das ist so eine gute Geschwindigkeit und du kannst so viel damit erreichen. Aber achte einfach darauf, dass du zitierfähig bist, dass Agenten dich finden, dass LLMs dich listen. Denn meines Erachtens gilt nach wie vor, du musst sichtbar sein, du musst auffindbar sein, du musst halt für die nächste Evolutionsstufe da sein. Und wenn irgendwann KI-Agenten nur mit KI-Agenten arbeiten, ist es super wichtig, aber deine Webseite sollte darauf vorbereitet sein. Egal, ob du Solopreneur bist, ob du ein kleines Small Business irgendwie hast oder ob du halt ein Mittelständler mit 1000 oder 500 Mitarbeitern bist, ist einfach trotzdem super wichtig. Und es gibt keine Ausreden mehr zu sagen, hey, ja, ich habe keine Zeit dafür oder ich kann ja nicht texten, das brauchst du alles nicht. Das übernimmt alles KI für dich. So. Ne? Deswegen geh an das Thema ran, überleg immer, der erste Eindruck zählt, die Leute gucken sich das an und ja, ich glaube, selbst auf meiner Webseite könnte ich das machen. Ich persönlich habe mit Agenturen zusammengearbeitet, mit sehr guten Agenturen, die Website gebaut haben und ich finde, eine Agentur hat immer noch eine Daseinsberechtigung, richtig geile Projekte zu machen. Wenn du High-End haben willst, glaube ich, dann brauchst du eine Agentur, dann brauchst du Leute, die darüber nachdenken und richtig geile Cases haben. Aber wenn du sagst, hey, ich will was Geiles haben, ich will es schnell haben, ich will jetzt vielleicht nicht so viel ausgeben und will einfach das für mich testen, dann ist KI meines Erachtens der geile Way. Deswegen halt immer im Hinterkopf, bei Menschen musst du Vertrauen aufbauen. Aktualität ist super wichtig, die Leute checken immer noch die Webseiten, das glaube, das wird auch noch immer so sein. Und wenn die Menschen nicht machen, dann werden es die Agenten machen. Deswegen frag dich nicht, ob du noch überhaupt eine Website brauchst, sondern frag, ob die KI sie findet. Denn die Seite stirbt nicht, der Job, der dreht sich. Erst zitierfähig für die Maschine sein und dann vertrauenswürdig für die Menschen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du konntest diese Idylle von diesen Vögelzwitschern und Co. hier einmal mitnehmen. In der nächsten Woche habe ich wieder was unglaublich Geiles vorbereitet bei Waver. Deswegen unbedingt dabei bleiben. Wie gesagt, meine Empfehlung, SEO Geo, geh einmal zurück in die letzten Folgen. Ich glaube, Folge 5 oder Folge 6 war das. Da habe ich mit Philipp damals noch drüber gesprochen. Zieh dir das mal rein, geh ran, nutze AI bei dir. Bis dann. Ciao.